Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Am 12. Oktober 1891 wurde in Breslau Edith Stein geboren. Aus diesem Anlass senden wir heute einen Vortrag, den wir beim Eucharistischen Kongress in Köln aufgenommen haben. Eucharistie im Leben und Denken der heiligen Edith Stein. Ein Vortrag, den Professor Dr. Claudia Wulff gehalten hat.
Ich war gebeten worden, mich selber ein bisschen vorzustellen. Ich bin Professorin am Lehrstuhl für Moraltheologie, christliche Ethik an der Universität Tilburg mit Sitz in Utrecht. Etwas verwirrend und noch verwirrender ist, dass ich in der Schweiz lebe. Und noch verwirrender ist, dass ich aus Deutschland komme, aber gleichzeitig Schweizerin bin. In meiner ersten Promotion, da steht DDR, das ist nicht, weil ich aus der DDR komme, sondern weil ich dummerweise zwei Doktortitel habe. Der eine war über die Edith Stein, daher meine Expertise zu Edith Stein. Ich habe über sie promoviert in Philosophie und habe inzwischen so einiges rundherum über Edith Stein geforscht, bin auch schon auf ihren Spuren gewandelt. Daher der Hintergrund zu Edith Stein. Ich habe sie irgendwann zur Patronin meines Studiums ernannt, ganz am Anfang, und sie hat sich dadurch gerächt, dass sie mich jetzt immer wieder rankriegt, etwas über sie zu machen und zu tun. Allen Studierenden, sie ist eine wunderbare Patronin des Studiums. Man kommt ganz schnell durch, kann ich versprechen. Des Weiteren habe ich dann später eben noch promoviert in Theologie und da über das Thema Schuld und Vergebung. Ein kleines bisschen klingt das in diesem Referat an, weil die Eucharistie und die Versöhnung ja auch miteinander zusammenhängen. Da ich aber einige Jahre Erwachsenenbildung hinter mir habe, werde ich mich bemühen, allgemeinverständlich zu sprechen. Wobei, keine Angst, wenn ich akademisch spreche, spreche ich gerade Holländisch, das klingt dann sowieso ganz anders. Das lassen wir aber lieber, ich bleibe bei Deutsch. Ja, dann werde ich etwas einführen zu Edith Stein. Sie ist geboren 1891 in Breslau, heute Wrocław in Polen, als jüngstes von 11 Geschwistern. 7 dieser Geschwister haben überlebt. Sie hat studiert in Breslau, Göttingen und später Freiburg bei dem berühmten Lehrer Edmund Husserl zur Phänomenologie. Es geht um die Phänomene, die man wahrnimmt. Schon das Wort Phänomenologie habe ich lange üben müssen, bis man es ausspricht, fehlerfrei. Edith Stein suchte nach der Wahrheit und das hat sie versucht mit eben diesem Mittel der Phänomenologie, eine Sache ganz genau von sich her zu betrachten. Das hat ihr aber nicht genügt, denn die Wahrheit, die sie suchte, war eine lebenstragende Wahrheit. Wir können die auch Sinn nennen, den Sinn des Lebens. Das hat sie schließlich dazu geführt, den Sinn in demjenigen zu erkennen, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit in Person, Jesus Christus. Daraufhin hat sie sich 1922 taufen lassen. Sie ist dann später eingetreten in den Karmelorden. Und viele der Texte, die ich heute Ihnen vorstellen werde, also ein paar werden immer mal wieder auch aufscheinen, dann wird es etwas leichter zu folgen. Die stammen auch aus ihrer Periode als Karmelitin. Sie war in Köln im Karmel und ist dann 1938 in den holländischen Karmel nach Echt gegangen, wo sie dann inhaftiert wurde 1942 und am 9. August 1942 ist sie in Auschwitz vergast worden. Letztes Jahr durfte ich ihren letzten Weg gehen und das ist schon sehr beeindruckend. Wenn man diesen Weg geht, dann versteht man auch besser die Opferhaltung, die sie in der Eucharistie findet und das werde ich jetzt gleich auch mitnehmen. Ich werde heute hauptsächlich über die theologischen und auch existenziellen Gedanken Edith Steins zur Eucharistie sprechen. Theologisch, insofern sie natürlich auch einige theologische Gedanken ausgebreitet hat zu diesem Thema, aber existenziell auch, weil es nachher darum gehen wird, dass sie die Eucharistie wirklich als Lebensform ausdeutet. Einige dogmatische Grundgedanken finden wir bei ihr, wie man eigentlich bei einer Akademikerin nicht erwarten sollte, gar nicht in einem akademischen Traktat über die Eucharistie, sondern in einem Gedicht. Ich lese es Ihnen vor. Das Wort ging aus von Himmelshöhen, ließ doch des Vaters Rechte nicht. Er trat zu seinem Werk hervor, des Lebensabend nahte sich. Also Christus, der Mensch wird und auf seinen Lebensabend zugeht, natürlich das, was wir unter Gründonnerstag verstehen. Da ihn den Feinden schon verriet, sein Jünger und der Tod ihm nah, zur Stärkung auf des Lebens Bahn gab er sich noch den Jüngern hin. Da wird die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl beschrieben. Es ist hier schon kennzeichnend, dass sie sagt, zur Stärkung auf des Lebens Bahn. Das werden wir weiter noch finden im Laufe dieses Referates, wie diese Lebensstärkung für Edith Stein aussieht. Gab unter zwei Gestalten hin, verhüllt dem Aug sein Fleisch und Blut, so will mit zwei Substanzen er dem ganzen Menschen Speise sein. Die zwei Gestalten Brot und Wein, die sich dann doch im Leben zu einem vereinen, nämlich im Leben des jeweiligen Menschen. Er kam zur Welt, uns gleich zu sein. Er kam zum Mahl, uns Mahl zu sein. Er starb, uns Lösepreis zu sein. Er herrscht, uns ewig Lohn zu sein. Das zeichnet Edith Stein aus, dass sie in einer unglaublichen Kürze die ganze Dogmatik reinpackt. Er kam zur Welt, uns gleich zu sein, die Inkarnation, Gott wird Mensch. Er kam zum Mahl, uns Mahl zu sein, also die Realität in der Eucharistie, mit der er uns nährt. Er starb, uns Lösepreis zu sein, nämlich die Erlösung in seinem Kreuzestod. Er herrscht, uns ewig Lohn zu sein, das heißt, wir werden teilnehmen an dieser Frucht der Eucharistie und seines Opfers. O Opfergabe, Heil erfüllt, du öffnest weit des Himmels Tor. Uns drängen Kriege, feindlich hart, verleih uns Kraft, bring Hilfe du. Das Heil wird angekündigt, aber gleichzeitig schaut Edith Stein zurück ins Leben, wo wir nämlich diese Stärkung aus der Eucharistie, wie sie es sagt, braucht, damit wir die Kämpfe bestehen können. Dem drei und einen Himmelsherrn sei Ruhm in alle Ewigkeit, der Leben ohne Ende einst uns droben schenkt im Vaterland. Das ist eine Ausdrucksweise, die wirklich nicht ganz einfach ist für heutige Ohren. Der drei und einen Himmelsherrn, die Dreifaltigkeit also, wird hier gepriesen ohne Ende, bis wir dieser Dreifaltigkeit teilhaftig werden. Edith Stein verbindet hier in diesem Gedicht in ungeheurer Dichte die Grundgedanken zur Eucharistie, vom ewigen Hochzeitsmahl, das sich aus dem Irdischen heraus ergibt, die Vereinigung von Gott und Mensch, bis hin zur Vereinigung von der göttlichen und menschlichen Natur im Menschen auch selber, der Zeitliches und Ewiges mit seinem Gott teilt. Das sind durchaus gängige Gedanken zur Eucharistie, hier von Edith Stein originell in ein ganz kurzes Gedicht hineingepasst. Die Originalität wird auch in einigen Grundwahrheiten der Eucharistie deutlich, die sie nennt. Sie nennt ganz praktisch, der Heiland ist gegenwärtig und zieht daraus sofort die Folgerung, also sollen wir uns in seine Gegenwart begeben. Das ist bei ihr typisch, dass die Gegenwart ist nicht nur dogmatisch gesehen, sondern es heißt, wir sollen in die Gegenwart Gottes gehen. Das meint sie ganz konkret mit der Heiligen Kommunion, aber auch das Leben in der Nähe Gottes. Manchmal sage ich meinen Studenten, das flechte ich hier jetzt mal ein, damit sie sehen, wie brisant das eigentlich ist, wenn es um ethische Forderungen geht, ich habe das Fach Moraltheologie, nehmen Sie doch Gott ernst. Dann gucken die mich ganz groß an, was das denn ist, Gott ernst zu nehmen. Und das ist das, was Edith Stein hier eigentlich auch sagt. Nehmen wir doch die Gegenwart Gottes in der Eucharistie ernst und begeben wir uns in seine Nähe, denn da, dieses Zitat wurde eben schon genannt, ist eigentlich unsere Heimat. Und das möglichst täglich. Das ist die zweite Wahrheit. Er erneuert sein Kreuzesopfer täglich auf dem Altar. Wir werden bleibend hineingenommen in dieses Kreuzesopfer mit allem, was unser Kreuz ausmacht. Ich habe gerade gestern erfahren, dass einer meiner Studenten, Familienvater mit 5 Kindern, wahrscheinlich noch 3 Monate zu leben hat. Sie dürfen ihn gern in ihre Gedanken und Gebete einschließen. Das ist ganz konkret Kreuz und eigentlich nicht tragbar. Wie kann ich das tragen? Wie kann ich das verstehen? Dieses Kreuz gehört für Edith Stein hinein in das Kreuzesopfer auf dem Altar. Und dann die Verbindung zwischen Gott und Mensch in der Kommunion als eine tatsächliche Einheit, in Sterben und Auferstehen. Das heißt, mein Sterben wird hineingenommen in seines, aber ich darf auch mit ihm auferstehen. Auch das ist konkret gemeint. Edith Stein geht auf die Symbole nochmal eigens ein, die Symbole der Eucharistie, Brot und Wein, und zieht auch hier den Gedanken weiter von der bloßen Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi in die Verwandlung der sichtbaren Schöpfung in eine neue Schöpfung und in die Verwandlung des Menschen in einen neuen Menschen. Das wird in der Tradition öfter mit der Eucharistie verbunden. Sie macht das fest an auch der Verwandlung der Materie, durchaus ganz konkret. Ich werde in meinem Leib umgewandelt in den Leib Christi. Es ist die große Danksagung der Eucharistie, in der sogar die konkreten Gaben, nämlich Brot und Wein, eine Danksagung sind an den Schöpfer. Gleichzeitig aber auch der Opfergedanke. Den kann sie nicht rausdenken. Das ist für Edith Stein in ihrer Zeit auch typisch, dass der sehr stark noch in der Eucharistie und mit der Eucharistie verbunden wird. Zitat: Mit dem Menschensohn durch Leiden und Tod zur Herrlichkeit der Auferstehung ist der Weg für jeden von uns, für die ganze Menschheit. Ich lese es nochmal, das ist wieder ungeheuer dicht, typisch Edith Stein. Mit dem Menschensohn durch Leiden und Tod zur Herrlichkeit der Auferstehung ist der Weg für jeden von uns und für die ganze Menschheit. Darin wird aber auch das Opfer nicht nur gesehen als ein schweres Opfer, sondern es wird ein Lobopfer. Da scheint jetzt etwas auf von Edith Steins jüdischem Hintergrund, wo man die Opfer ja in ganz verschiedener Art und Weise deutet. Es ist nicht nur ein Opfer im Sinne des Schweren, dessen, was man verliert, sondern ein Opfer, das man darbringt, um Gott zu preisen. Und darum wird auch das Opfermahl zum Freudenmahl. Das Sündopfer wird zum Friedopfer. Das Ganzopfer wird zum Anbetungsopfer. Wir sehen, dass sie jedes Mal das Schwere des Opfers umdeutet, auch in das Positive hinein, oder eben kurz gesagt, der Tod wird zur Auferstehung. Sie findet das auch wieder in den Hymnen und den Liedern, die gesungen werden in der Eucharistie und auch im Stundengebet, wo sich diese Gedanken wiederholen. Es ist nicht nur so, dass wir Gott um etwas bitten in unserem Gebet, sondern dass wir auch jubeln und uns freuen, dass wir ihn anbeten. Diese Freude und diese Erfüllung, die wird bei ihr mit der Eucharistie ganz stark verbunden. Edith Stein stellt die Eucharistie in einen interessanten Kontext, den ich theologisch noch nicht so oft gehört habe. Und zwar die Eucharistie und die Inkarnation. Inkarnation ist die Fleischwerdung eigentlich ganz konkret, also die Menschwerdung Jesu Christi. Noch einmal ein Zitat. Et verbum caro facto est. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das ist Wahrheit geworden im Stall zu Bethlehem. Aber es hat sich noch erfüllt in einer anderen Form. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Der Heiland, der weiß, dass wir Menschen sind und Menschen bleiben, die täglich mit menschlichen Schwächen zu kämpfen haben, er kommt unserer Menschlichkeit auf wahrhaft göttliche Weise zu Hilfe. Wie der irdische Leib des täglichen Brotes bedarf, so verlangt auch der göttliche Leib in uns nach dauernder Ernährung. Dieses ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer es wahrhaft zu seinem täglichen Brot macht, in dem vollzieht sich täglich das Weihnachtsgeheimnis, die Menschwerdung des Wortes. Und das ist wohl der sicherste Weg, das Unum esse cum Deo, das Einssein mit Gott, dauernd zu erhalten, mit jedem Tag fester und tiefer in den mystischen Leib Christi hineinzuwachsen. Schwerer Tobak, weil unglaublich viel auch wieder in diesen kurzen Text hineingegeben ist. Eine ganze Kaskade der gottmenschlichen Beziehungen wird aufgezeigt, von Person zu Person. Das heißt, wir sind gegenüber den Jüngern, die Jesus leibhaftig begegnen durften, damals nicht im Nachteil in ihrer Sichtweise, weil wir ihm auch leibhaftig begegnen dürfen in der Eucharistie. Die Einswerdung durch die Kommunion, das lebensspendende Geheimnis, dass die Kommunion in mir drin zur Quelle wird, aus der ich leben kann, bis hin zur mystischen Vereinigung mit Christus. Edith Stein verbindet die Eucharistie auch mit dem Heiligen Geist. Das berühmte Heilig-Geist-Gedicht, von dem meistens nur die letzte Strophe zitiert wird, hat eine Strophe über die Eucharistie und den Heiligen Geist. Da heißt es: Bist du das süße Manna nicht, das aus des Sohnes Herzen in mein Herz überströmt, der Engel und der seligen Speise? Eucharistie. Diese Speise wird verbunden mit dem Sohn, der sich zur Speise gibt. Er, der vom Tod zum neuen Leben sich erhob, er hat auch mich zu neuem Leben auferweckt, vom Schlaf des Todes, und neues Leben gibt er mir von Tag zu Tag. Und eins soll seine Fülle mich durchfluten. Wieder Tod und Leben miteinander verbunden, und dass dieses eine tägliche Möglichkeit ist. Die Strophe schließt ab mit Leben von deinem Leben. Also das eucharistische Leben ist Leben, das schöpft aus dem Leben des Geistes. Der Geist wird im Glaubensbekenntnis der Lebendigmacher genannt. Da schöpft die Eucharistie raus. Leben von deinem Leben, ja du selbst, Heiliger Geist, ewiges Leben. Also wir haben eigentlich diesem Gedanken nach in der Eucharistie auch jedes Mal ein Stückchen neue Firmung zu erwarten, ein Stückchen Empfängnis des Heiligen Geistes. Auch die Gedanken im Hinblick auf Maria und die Eucharistie sind sehr interessant, weil sie Maria noch einmal aufruft als die Mutter, die sie ist, die Mutter des Herrn, und sie vergleicht die Kommunion Marias mit der Schwangerschaft Marias. Aber es findet eine Umkehrung statt. In der Schwangerschaft nährt die Mutter das Kind, und jetzt, sagt Edith Stein, jetzt nährt er dich. Also Jesus nährt seine Mutter. Und gleichzeitig weitet sie aus. Maria ist nicht nur Mutter geworden dieses einen Sohnes, sondern gerade in der Eucharistie zeigt sich, dass sie auch Mutter des Corpus Christi Mysticum ist, also des geheimnisvollen Leibes Christi, nämlich der Kirche. In der Kommunion, also in Marias Kommunion, nimmt Maria sogar voraus, die Pietà zu sein, die Leidensmutter. Sie empfängt jetzt schon in der Kommunion, und da wird Maria hineingenommen in das letzte Abendmahl Jesu, empfängt sie jetzt schon den leidenden Christus. Aber nicht nur den, sagt Edith Stein, und das ist wieder eine interessante Ausweitung, also die Ausweitung spielt bei ihr auch eine große Rolle in der Sicht der Eucharistie, nämlich dass Maria auch Pietà ist, insofern sie erlebt, wie die Eucharistie nicht gut behandelt wird, also der eucharistische Leib des Herrn auf irgendeine Art und Weise beleidigt wird. Und ich denke, da fallen jedem gewisse Beispiele ein, sei es ein unwürdiger Empfang oder ja kein Bewusstsein mehr, was Eucharistie eigentlich ist. Denn dann weiß man nicht, dass ich hier mit dem Leib Christi umgehe, ne? Und dann gehe ich nicht auf die richtige Art und Weise damit um. Dieses Leid ist eine interessante Sicht Jesu, das sich fortsetzt im Leiden der auf welche Art auch immer entehrten Eucharistie. Das trägt Maria jetzt schon mit. Und dann bittet Edith Stein: O Mutter, lehre uns, den Leib des Herrn empfangen, wie du ihn empfangen hast, nämlich mittragend und mitleidend. Eucharistie ist also bei Edith Stein durchaus eine sehr anspruchsvolle Sache. Und darum, sagt sie, braucht es eine eigene eucharistische Erziehung. Das war in ihrer Zeit, in der Zeit der großen eucharistischen Bewegung, auch in der katholischen Kirche, durchaus ein gängiger Topos, so zu denken, zu sagen, wir müssen Menschen dahingegen erziehen, dass sie überhaupt begreifen, worum es geht. Aber interessanterweise geht es jetzt nicht nur darum, die jungen Menschen dazu zu erziehen, dass sie möglichst häufig zur Kommunion gehen. Das könnte man auch denken. Oder dass sie die Kommunion gut begreifen als Leib Christi. Das ist sozusagen, das ist das Basiswissen, das setzt sie voraus. Sondern es geht darum, wie ich mein Leben aus der Eucharistie gestalte. Es geht um die Haltungen, die ich der Eucharistie gegenüber annehme. Und interessanterweise spricht Edith Stein dabei nicht nur von der Empfänglichkeit, also wie ich den Leib Christi aufnehme, sondern insbesondere von der Hingabe. Ich weiß nicht, ob Sie bei der Kommunion schon mal daran gedacht haben, dass Sie nicht nur empfangen, sondern dass Sie sich auch geben. Das ist fast eine Umkehrung dessen, was wir tun tagtäglich. Darüber nachzudenken, dass ich mich in dem Moment auch hinhalte und mich Gott hingebe, und dass das durchaus nicht nur so ist, dass ich Freude empfange, greife ich ein bisschen vor auf einen Gedanken, der später erst kommt, sondern dass es für Gott eine Freude ist, dass ich es zulasse, dass er kommt zu mir. wenn ich die Kommunion austeile, was ich als Lektorin in St. Gallen darf, dann ist mir das manchmal sehr bewusst, dass ich denke, wie ist das eigentlich für Jesus, der sich ja uns gibt, was für eine Freude ist es, dass es Menschen gibt, die ihn empfangen wollen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass es immer weniger werden, ne, in den Gottesdiensten, die ihn empfangen wollen. Ich glaube, weil sie auch einfach nicht wissen, worum es hier eigentlich geht. Eucharistie ist aber für Edith Stein eben nicht nur die konkrete Kommunion, sondern es ist die glaubwürdige Lebenspraxis. Das ist anspruchsvoll, ne? Das heißt, sie sagt, die Eucharistie muss praktisch wirksam werden. Wir müssen das, was wir empfangen, dann nachher auch ins Leben umsetzen. Wir leben in der Gegenwart des Herrn, eucharistisch gesehen, wir nehmen ihn in uns auf und das muss eigentlich unser ganzes Leben prägen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass ich unter den Augen Gottes lebe, dass ich in seiner Gegenwart lebe, dass er in meinem Leib drin ist und den formt. Dementsprechend müsste es sogar, so sagt Edith Stein, eine auf die Eucharistie ausgerichtete Tagesordnung geben. Und da kann man ein bisschen, finde ich jedenfalls, auch durchaus den Übereifer der Konvertitin sehen, wenn sie nämlich sagt, wer aber zugegen sein könnte und es nicht ist in der täglichen Eucharistiefeier, der geht kalten Herzens am Kreuz des Herrn vorbei und tritt seine Gnade mit Füßen. Da sind wir streng. Sie konnte übrigens sehr streng sein. Da kommt so ein strenger Satz zum Vorschein. Das war natürlich ihr, aus ihrer inneren Haltung der Eucharistie heraus, ein inneres Bedürfnis, und so müssen wir es dann nachher auch lesen, zur Eucharistiefeier zu gehen und diese Begegnung nicht zu verpassen. Und es hat sich ihr fast nicht erschlossen, wie man das nicht tun kann. So, ne? Also vielen von uns hier würden viele Gründe einfallen, warum man nicht kann. Gut, das möge jeder und muss auch jeder natürlich in seinem Gewissen ausmachen, wann er zugegen sein kann und wann nicht. Es gibt durchaus dann bei ihren Vorträgen über die Frau auch die Überlegung, ob natürlich eine Familienmutter das überhaupt hinkriegen kann oder nicht, also wo sie dann zu Frauen spricht. Und da muss man dann häufiger sagen, oder auch nicht, ne? Das gehört natürlich dazu. Aber ihr in ihrem Lebensstand vor allen Dingen und ein bisschen betrachtet von der Sehnsucht Gottes her, der Sehnsucht hat nach dem Menschen, ne? War ihr das ein inneres Bedürfnis, dass möglichst viele Menschen auf diese Sehnsucht Gottes antworten? Lebensstärkung und Weitung durch die Eucharistie. Das ist auch ein interessantes Thema, was bei Edith Stein immer wieder zum Vorschein kommt. Lebensstärkung. Wir werden gestärkt zu trösten, zu raten und zu helfen, weil wir Jesus an unserer Seite wissen als den treuesten und immer gleichbleibenden Freund. Also wir werden ausgesandt mit dieser eucharistischen Begegnung im Herzen auch anderen zu begegnen. Es geht um die konkrete Lebensbewältigung aus der Kraft der Eucharistie. Es geht darum, Jesus unser Leben mitleben zu lassen, so wie er will, dass wir sein Leben mitleben. Da kommt wieder diese Konkretheit zum Vorschein, ne? Das andere ist aber auch, so sagt Edith Stein, wenn ich mich in die Eucharistie hineinbegebe, dann werden wir aus der Enge unseres Daseins herausgehoben, in die Weite des Gottesreiches. Seine Angelegenheiten, also Gottes Angelegenheiten, werden die unseren. Immer tiefer werden wir mit dem Herrn verbunden und in ihm mit all den Seinen. Alle Einsamkeit hört auf. Wir sind unanfechtbar geborgen im Zelt des Königs, wandeln in seinem Licht. Schönes Bild. Dass es also nicht nur darum geht, dass ich zum Gottesdienst gehe, sondern genau, dass ich an der Stelle mitnehme alle Anliegen der Welt. Mein eigenes kleines Sein wird geweitet. Das ist die Sicht aller anwesenden Klosterfrauen, können das wahrscheinlich bestätigen, oder Klosterherren sehe ich nicht so genau. Das ist die Sicht auch des Gebetes vor Gott, dass man stellvertretend für andere vor Gott hintritt und die Welt mit hineinnehmen. Das hat mit Weltfremdheit, wenn es gut geht, überhaupt nichts zu tun, im Gegenteil. Ne? Sondern das Herz öffnet für das Leiden der Welt und dieses vor Gott hinträgt. Aber auch das Lob der Welt darf man vor Gott hintragen und heute die Dankbarkeit fürs schöne Wetter zum Beispiel. Die Formung zur Eucharistiefähigkeit ist also für Edith Stein eine große Aufgabe. Das geschieht, sagt sie, durch Beispiel, Belehrung und Gewöhnung. Und Beispiel und Gewöhnung haben nicht nur etwas damit zu tun, dass wir zum Gottesdienst gehen und die jüngere Generation dann gegebenenfalls auch noch, sondern es hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, sagt sie, dass wir die Seele daran gewöhnen, dass sie sich auf das Gute ausrichtet, auf die Eucharistie und würdig sein will dieser Eucharistie und dass darum das Leben einfach anders laufen muss. Das hat also für sie ganz konkrete lebenspraktische Auswirkungen, dass ich immer im Angesicht der Frage, darf ich oder will ich dann wieder zur Kommunion gehen oder ich bin zur Kommunion gegangen und vielleicht unterdrücke ich jetzt mal die Schelte, die ich gerade in mir habe oder die Unzufriedenheit, weil ich in der Kraft Gottes stehe. Also ich bin in eine andere Verpflichtung hineingenommen, wenn die Gnade größer ist, das sagt schon Paulus. Ich werde langsam umgewandelt in einen übernatürlichen Menschen und darauf muss ich mich innerlich einstellen. Die Eucharistie ist also für Edith Stein Lebensform der Gläubigen. Die Belehrung geschieht vielmehr in einem Leben aus der Eucharistie, als dadurch, dass man dogmatisch darüber handelt. Edith Stein hat versucht, eine dogmatische Anthropologie zu schreiben, also eine Lehre vom Menschen aus der Dogmatik heraus. Die hat den Titel »Was ist der Mensch?« ist aber nicht fertig geworden, das sind leider nur Zitate. Was ich jetzt von ihr daraus übernehme, im Hinblick auf die Eucharistie, das sind nur kleine Einsprengsel, die sie dann selber geschrieben hat. Das andere sind einfach die dogmatischen Wahrheiten, die sie da übernommen hat. Das tägliche Brot, das wird die Lebensform. Das tägliche Brot, insofern Gott unser tägliches Leben gestalten will. Nicht nur den Sonntag, ne? Das wäre ja schon viel, sondern eigentlich sogar jeden Tag. Er möchte Teil unseres Lebens sein und lässt uns Teil seines Lebens sein, ne, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Ein Zitat. Wahrheit und Barmherzigkeit sind eins im Allerheiligsten Sakrament. Wahrheit ist es, dass wir der körperlichen Nähe und sinnenfälligen Gegenwart bedürfen. Einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wahrheit ist es, dass wir der körperlichen Nähe und der sinnenfälligen Gegenwart bedürfen. Gott zum Anfassen. Unfassliche Barmherzigkeit, dass du, Christus, dich in diesen Gestalten in unserer Mitte niedergelassen hast. Wahrheit ist es, dass dein Kreuzesopfer uns eine blasse Tatsache der Vorzeit wäre, wenn es nicht täglich Gegenwart würde auf unseren Altären. Das ist schon fast prophetisch, wenn wir gucken, wie viele Menschen heute vielleicht noch etwas vom Kreuzesopfer Jesu hören, aber das ist eine Geschichte, die ungefähr so an Harry Potter gemahnt und ein bisschen mehr Realität vielleicht hat als an Harry Potter, aber inzwischen gibt es dann auch einen Hogwarts Park und alle möglichen. Die Realität geht verloren, sagt Edith Stein, wenn es nicht jeden Tag neue Realität würde und wir in diese Realität jeden Tag neu einschwingen würden und uns bewusst machen würden, das ist eine bleibende Realität, weil es nämlich Gottes Realität ist. Die vergeht nicht, wie eine Heiligenlegende vergeht oder das Heiligenleben vergangen ist, sondern die Eucharistie bleibt präsent. Dein ganzes Leben, das für uns gelebt wurde, wäre vergangen, wenn deine Barmherzigkeit es uns nicht immer wieder Gegenwart werden ließe im Kreislauf des Kirchenjahres, das Mitleben des göttlichen Lebens. Unfassliche Wahrheit und Barmherzigkeit ist es, dass der allmächtige Gott sich herablässt, ein armseliges Geschöpf in bräutlicher Vereinigung zu sich zu erheben. Du sagst es und ich glaube es, dass diese Vereinigung das Höchste ist, was einem Geschöpf auf Erden widerfahren kann, nur zu überbieten durch die Glorie. Der letzte Satz sei allen zum Trost gesagt, die nicht in einer klösterlichen Lebensform oder jungfräulichen Lebensform oder zölibatären Lebensform lesen, bezieht sich auf alle Menschen. Die bräutliche Vereinigung des Bräutigams mit der jeweiligen menschlichen Seele vollzieht sich für jeden Menschen. Das ist nicht exklusiv, natürlich auf eine andere Art und Weise gelebt im Klosterleben, aber nicht exklusiv zu verstehen. Die Eucharistie soll Raum bekommen im Leben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, nämlich einen Zeitraum, der reserviert ist für Eucharistie, sodass wir leben können in der dauernden Geborgenheit im Zelt des Königs, wie Edith Stein sagt, und eben mit dem eucharistischen Leben auch im Alltag leben. Aber die Eucharistie ist auch als Lebensraum gemeint, der sich weitet. Selbstkritisch stellt Edith Stein fest, in der Zeit unmittelbar vor und noch eine ganze Weile nach meiner Konversion habe ich nämlich gemeint, ein religiöses Leben führen heiße, alles Irdische aufgeben und nur im Gedanken an die göttlichen Dinge leben. Das, so erfährt sie nachher, ist eine Verkürzung des religiösen Lebens, denn das religiöse Leben geht immer auch in die Weite. Eucharistisch leben heißt ganz von selbst aus der Enge des eigenen Lebens herausgehen und in die Weite des Christuslebens hineinwachsen. Wer den Herrn in seinem Haus aufsucht, wird sich ja nicht immer nur mit sich selbst und seinen Angehörigen beschäftigen wollen. Er wird anfangen, sich für die Angelegenheiten des Herrn zu interessieren. Die Teilnahme am täglichen Opfer zieht uns unwillkürlich in das liturgische Leben hinein. Die Gebete und Gebräuche des Altardienstes führen uns im Kreislauf des Kirchenjahres die Heilsgeschichte immer wieder vor die Seele und lassen uns immer tiefer in ihren Sinn eindringen. Und die Opferhandlung selbst prägt uns immer wieder das Zentralgeheimnis unseres Glaubens ein, den Angelpunkt der Weltgeschichte, das Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung. Wer könnte mit empfänglichem Geist und Herzen dem heiligen Opfer beiwohnen, ohne selbst von der Opfergesinnung erfasst zu werden, ohne von dem Verlangen ergriffen zu werden, dass er selbst und sein kleines persönliches Leben hineingestellt wird in das große Werk des Erlösers? Großes Wort. Vielleicht denken wir manchmal, das kommt mir manchmal bei solchen Zitaten, denken wir normale Menschen, wir haben es hier immerhin mit einer Heiligen zu tun, zu klein von uns selber, zu klein von unserem Leben. Weil in dieser eucharistischen Dimension unser Leben einfach größer wird. Es wird geweitet, es wird Gottes Angelegenheit wird zu unserer Angelegenheit. Da wird jeder von uns denken, naja, nun, ne, das ist viel zu groß. Nein, da wo ich stehe, geht es dann eben doch darum, dass Gottes Angelegenheit zu meiner Angelegenheit wird. Diese Größe, die sie da sieht in jedem Leben. Und darum wird beides verbunden mit der Eucharistie. Nicht nur das Lebensopfer, was nachher auch in ihrem eigenen Leben eintrifft, sondern auch das Opferleben. Also das, was alltäglich sich vollzieht. Sie hat zu dem Vortrag Eucharistische Erziehung einige Notizen gemacht, die sie nicht ausgeführt hat, und sie nennt da die alltäglichen Opfer. Interessant, wie sie das beschreibt. Es geht, ich muss das den Männern gleich dazu sagen, zunächst hier um Frauen, es war ein Vortrag für Frauen. Also wenn sie ihre eigenen Opfer vermissen, müssen sie die damit einbringen. Es geht um die Ordensfrau, davon sagt sie, als Opfer, Doppelpunkt, losgelöst aus der natürlichen Familie. Freundschaftsbeziehungen etc., die gibt es nicht. Die Ordensfamilie ohne persönliche Rücksichtnahme. Die Anwesenden mögen wissen, was das bedeutet. Der Heiland, Vater, Mutter, persönlicher Freund, Tröster und Berater der Sponsor Christi. Sehr stark verwiesen auf den göttlichen Heiland in der Einsamkeit des Ordenslebens. Die Gattin und Mutter, davon haben wir ein paar mehr anwesend, Sorgen um Gatten und Kinder, die Lasten des Haushalts, erdrückender Kleinkram ohne Anerkennung, sehr realistisch, Gefahr nervöser Überreizung. Na also, wie war das noch mit den gestressten Frauen des 21. Jahrhunderts? Ganz offensichtlich gab es die im 20. auch schon. Dann kommt aber interessanterweise auch noch die einsame berufstätige Frau. Viele Tagesarbeit, lieblose, eventuell gemeine Umgebung, Spott. Interessant, wie sie das sieht. Dass die Frau, die nicht weder im Kloster ist, noch geheiratet hat, ici présent, durchaus häufig dem Spott ausgesetzt ist oder dem Unverstandensein ausgesetzt ist. Was jetzt? Was bist du denn? Fisch oder Fleisch? Muss ich eins von beiden sein? Es gibt auch diese Berufung, in der Welt zu leben, die Edith Stein ja auch selber eine ganze Weile so gelebt hat. Also Mobbing haben wir auch schon, ne? Liebloser und gemeiner Umgang, wird schon genannt. Frauen begegnen, sagt Edith Stein, häufig der Ehrfurchtslosigkeit. Ihr Leid wird, Zitat, beim Heiland über alles hinaus und hinaufgehoben in sein Reich. Die Frau wird frei, wird weit und frei, bis zur Liebe für ihre Peiniger, geadelt als Braut des Königs und als solche Ehrfurcht einflößend. Das ist interessant. Also die Frau, die sich sozusagen im Spiegel Gottes in ihrer eigenen Größe sieht, wird in dieser Größe für die anderen Ehrfurcht einflößend. Vor dieser Frau muss man Respekt haben. War durchaus auch ihre eigene Lebensrealität. Auf die komme ich jetzt. Nämlich die Eucharistie als Lebensform Edith Steins. Wir haben gesehen, dass bei Edith Stein ein ganz tiefes Eucharistieverständnis vorhanden ist. Wir haben gesehen, wie sie diese Beziehung zwischen Gott und Mensch charakterisiert. Durchaus sehr lebenspraktisch gemeint. Für sie war durchaus der eucharistische Raum Lebensraum, auch ganz konkret. Also wir wissen aus dem Zeugnis von Zeitzeugen, dass sie Stunden vor dem Tabernakel verbringen konnte. Von Speyer wird gesagt, da gibt es eine Kniebank und einen Stuhl, die sie benutzt haben soll, wenn sie in der Kapelle gebetet hatte. Und es wird immer gemunkelt, der Stuhl sei keine Berührungsreliquie, weil sie den nie benutzt hat. Sie hat nur die Kniebank benutzt. Wird gemunkelt. Sie hat konkret in der eucharistischen Nähe gelebt, wo sie nur konnte. Aber sie hat auch ihren Raum weiten lassen. Und in diesen Raum hinein fällt dann durchaus eine Kategorie, die man nicht dort vermuten sollte, nämlich ihr eigenes Volk, das Jüdische. Übrigens auch das deutsche Volk, das kommt später nochmal, weil dieses deutsche Volk in der Schicksalsverbundenheit mit dem Täter, Edith Stein hat eine doppelte Schicksalsverbundenheit da, mit dem Täter wie mit den Opfern, ne? Beides. Das kommt also durchaus auch vor und hat da einen Raum. Ich habe hier das Zitat aufgenommen, unter dem Kreuz verstand ich das Schicksal des Volkes Gottes, das sich damals schon anzukündigen begann. Sie spielt hier auf die beginnende Judenverfolgung im Jahre 1933 an. Ich dachte, die es verstünden, dass es das Kreuz Christi sei, die müssen es im Namen aller auf sich nehmen. Eucharistie ganz konkret im Sinne der Kreuzesübernahme und der Stellvertretung vor Gott. Wir gehen da ein bisschen durch. Das Kreuzesopfer. Edith Stein wählt für sich den Namen Theresia Benedicta a Cruce. Der Name ist für mich ein Programm, muss ich ehrlich sagen, ein theologisches Programm. Und ich glaube, es gibt keine kürzere christliche Glaubensformel als dieses Benedicta a Cruce. Das Kreuz, wie es Paulus sagt, das von den Griechen belächelt wird und von den Juden verspottet wird, aber für diejenigen, die glauben, zum Heilszeichen geworden ist. Sie kommt aus dem jüdischen Glauben, auch wenn sie ihn zwischendurch abgelegt hat, wie wir im Anspiel vorher hörten. Ich habe mir das Beten abgewöhnt mit 14 Jahren. Sie kommt eigentlich aus dem Agnostizismus, erkennt aber dann im Kreuz nicht nur einfach das Kreuz, sondern erkennt vor allen Dingen darin den Segen. Benedicta a Cruce, gesegnet durch das Kreuz. Ne? Das sind wir alle als Christen. Das ist unsere Kennzeichnung als Christen. Eine unglaubliche, ganz kurze Glaubensaussage. Verbunden mit dem Kreuzesopfer und in ihm wiederum die Erlösung gefunden. Das sagt natürlich auch ganz kurz und prägnant aus, was das Geheimnis der Eucharistie ist. Sie wusste sich unter das Kreuz gestellt. Und sagt darum, eine Scientia Crucis, eine Kreuzeswissenschaft, die sie gerade am Schreiben war, kann man nur gewinnen, wenn man das Kreuz gründlich zu spüren bekommt. Davon war ich vom ersten Augenblick an überzeugt und habe von Herzen Ave Cruz Spes Unica gesagt. Ich grüße dich, Kreuz, du einzige Hoffnung. Nicht von ungefähr ist also die Kreuzeswissenschaft das letzte Werk, das sie schreibt, nicht vollendet, sage ich immer, im Text, aber vollendet in ihrem Leben. Sie führt ein Opferleben. Es sind ganz unterschiedliche Opfer, die in ihrem Leben vorbeikommen. Es sind die unausweichlichen Opfer, wie der Tod ihres Vaters oder im Anspiel klang das auch an, der Tod ihres väterlichen Freundes Adolf Reinach. Sie kann mit diesen Opfern zunächst mal nichts anfangen, die sind ihr aufoktroyiert, die stehen da. Dazu kommen die sich selbst abverlangten Opfer. Sie hat eine immense Arbeitsdisziplin. Oder das Opfer, in den Lazarettdienst zu gehen während des Ersten Weltkriegs. Darauf satteln sich die aufgezwungenen Opfer, nämlich aufgezwungen, insofern man ihre Karriere verhindert hat als Akademikerin. Sie hat 2 Habilitationsschriften geschrieben und ich weiß inzwischen, was das heißt. Immense Arbeit und sie kam damit nicht weiter. Aufgezwungen durchaus auch eine Weile in ihrem Leben die Tatsache, dass sie keinen Lebenspartner gefunden hat. Sie hat sich 2 heftig verliebt und hat sich 2 die Chance ausgemalt, dass daraus etwas werden könnte und es kam nicht dazu. Also das Alleinsein ohne eine Gemeinschaft, ohne auch die eheliche Gemeinschaft war ihr durchaus aufgezwungen. Aber sie macht mit diesen Opfern etwas und das ist das Interessante in ihrem Leben. Je länger, je mehr weiß sie nämlich, diese Opfer zu nutzen und sie umzuwandeln, vor allen Dingen dann in der Zeit ihrer Bekehrung. Sie merkt, dass das, was ihr vorher aufgedrängt war, sich umwandeln kann zum Segen. Sie merkt, dass sie diese Opfer nehmen kann und verändern kann. Das wird ganz konkret, als sie 1938 den Karmel in Köln verlassen muss, wegen der drohenden Verfolgung und nach Echt in Holland geht, da ist es erstmal eine Flucht. Und es fällt ihr durchaus schwer, den Karmel hinter sich zu lassen hier in Köln. Aber nach einiger Zeit merkt sie, dass sie in Echt angekommen ist, dass das offensichtlich mehr ihr Ort geworden war, als Köln eine Zeit lang der Ort war. Sodass sie also sich auch frei entscheidet, in Echt zu bleiben. Gut, nachher ist diese Entscheidung sowieso anders ausgegangen. Mehr und mehr macht sie etwas, was dieses Opfer eigentlich zu einem aktiven Opfer macht. Sie verhält sich bewusst und freiwillig zu ihren Opfern, zu den Opfern, die ihr im Leben abverlangt sind. Bewusst und freiwillig gibt sie etwas, was ihr vorher abverlangt wurde. Wenn ich kurz sagen sollte, was eucharistisches Leben ist, dann würde ich das dahingehend deuten. In die Eucharistie mich hineingeben heißt, mich mit den Opfern, die mir auch häufig abverlangt sind und zu denen ich überhaupt erstmal keine Freiheit habe. Ich kann mich nicht zu allem frei äußern und es muss einfach vieles passieren und vieles drängt sich auf, wofür ich mich nicht entschieden habe, dass ich diese Opfer hernehme und sie zum Opfer bringe. Das klingt etwas paradox. Aber das ist genau das, was Edith Stein in ihrem Leben macht. Das Opfer zum Opfer bringen, also das Opfer, was ihr abverlangt war, nachher zu einer freiwilligen Opfergabe zu machen. Das müssen Sie mal ausprobieren im Leben. Ausprobieren, was das bedeutet, dass man die Dinge, die einem abverlangt sind, die man eigentlich nicht wollte, dann doch bejaht. Und damit geht man dann nämlich völlig anders um. Man geht damit ganz anders um, wenn man es angenommen hat. Das kriegt man auch mit Entscheidungen, die man einmal im Leben gefällt hat. Das war bei Edith Stein genauso. Auch als sie die Entscheidung zum Karmel gefällt hatte, kriegte sie einige Opfer aufgedrängt, die ihr durchaus nicht unbedingt entgegenkamen, nämlich die Putzerei zum Beispiel im Kloster. Also das mit dem Schreiben, wie es eben im Anspiel war, das kam erst später. Sondern alle Klosterinsassen wissen das, es wird ganz viel geputzt. Irgendwie gehört das dazu. Nein, es sind auch große Häuser, es kommen viele Menschen rein, es ist Publikumsverkehr, man ist in der Hauswirtschaft beschäftigt. Der Karmel hat keinen Publikumsverkehr, aber große Häuser. Es muss geputzt werden, es muss Hauswirtschaft gemacht werden und das war durchaus nicht ihr Ding. Aber sie hat es gemacht und zwar hat sie das natürlich mitbejaht in dem, was sie bejaht hat, nämlich ihr Leben zu geben für diesen Orden. So, das mag jetzt jede Hausfrau und Mutter auf sich selber anwenden oder jeder allein lebende Mensch auf sich selber anwenden. Auch da die Frage, ob nicht das, was ich vielleicht nicht wollte, dadurch, dass ich es annehme als mir aufgetragen, also das abgeforderte Opfer in ein freiwilliges Opfer, ob es dadurch nicht leichter wird. Das ist übrigens der Satz Jesu im Neuen Testament, steht jetzt nicht, mein Joch ist leicht. Das ist genau das Angenommene. Bei Edith Stein geht es aber noch weiter in ein Opfer hinein, das sie sich sicher so nicht hat wünschen können, nämlich in das Lebensopfer. Da kommt das Bild von der Königin Esther, das Gebet der Esther. Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk herausgenommen wurde, also die jüdische Königin Esther, die aus ihrem Volk herausgenommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Das ist ein so großer Trost, schreibt sie. Sie sieht sich also durchaus als herausgenommen aus ihrem Volk, um für ihr Volk vor Gott einzutreten, einzustehen. Bis dahin, dass sie stellvertretend für ihr Volk, und darauf kommen wir jetzt, ihr Leben anbietet. Der Gedanke der Stellvertretung ist wichtig. Wenn man Edith Steins Lebensangebot, das sie für ihr eigenes Volk Gott unterbreitet, nicht als eine fürchterliche Hybris abtun will oder als eine Verurteilung des jüdischen Volkes, weil man ja dafür ein Opfer bringen muss, dann wird das ganz, das merken Sie, wird ganz merkwürdig und gibt auch im jüdisch-christlichen Dialog immer wieder größere Diskussionen, wie denn das aussieht mit diesem Lebensopfer. Ich habe mal dieses Opfer von der Mittlerschaft bzw. von der Stellvertretung her gedeutet, weil Edith Stein einiges zur Stellvertretung schreibt. Es gibt in ihrem Leben eine doppelte Stellvertretung. Einmal die Stellvertretung im Gebet und zum Zweiten dann die Stellvertretung im Opfer. Die Stellvertretung im Gebet, auch das ist etwas, was wir schon kurz angesprochen haben, nämlich die Anliegen aller, die mir anvertraut sind, im Gebet vor Gott hinzutragen. Es war für Edith Stein durchaus ein Opfer, die sehr schöne Liturgie, die sie in Beuron kennengelernt hatte, hinter sich zu lassen und in die einfache Liturgie des Karmel einzutreten. Aber diese radikale Ausrichtung auf Gott und auch diese ganz konkrete Nähe Gottes im Karmel, die ist ihr sehr wichtig. Sie beschreibt in einem Brief, zum Beispiel beschreibt sie ganz konkret, wie der Tabernakel in echt angebracht wurde, so dass man von allen Plätzen aus diesen Tabernakel sehen konnte. Also dieser Sichtkontakt auch zum Allerheiligsten war ihr sehr wichtig. Das ist sowieso interessant, ne, dass sie diese Konkretheit bei der Eucharistie drin hat. Das konkrete Berühren Jesu Christi in der konsekrierten Hostie. So konkret ist das. Und ich weiß nicht, ob wir uns immer dessen bewusst sind, wie konkret das eigentlich ist. Und der konkrete Sichtkontakt. Das Gebet war für sie nie Selbstzweck. Es war Gottes Begegnung und Eintreten für andere. Ein Zitat: Wer in den Karmel geht, ist für die Seinen nicht verloren, sondern erst eigentlich gewonnen. Denn es ist ja unser Beruf, für alle vor Gott zu stehen. Diese Konkretheit im Gebet. Mehrfach erwähnt sie in ihren Briefen, dass sie der Anliegen anderer, insbesondere bei Messopfer, gedenkt. Das war durchaus in der Frömmigkeit ihrer Zeit gang und gäbe. Wir haben es eigentlich noch immer, ne? Des Gedenkens in der Eucharistiefeier. Manchmal vergessen wir es einfach, wie konkret das werden kann. Vor dem Allerheiligsten beginnt Edith Stein ihren neuen Lebensabschnitt in echt, ganz bewusst, ohne allerdings zu wissen, dass es der letzte ist. Und damit komme ich zur Stellvertretung im Opfer. Edith Steins Leben ist gezeichnet durch eine mehrfache Stellvertretung. Ich nenne es eine Stellvertretung im Schon und noch nicht. Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen Sie gucken, wie weit Ihre Hirnwindungen mitmögen. Denn der Stellvertreter tut schon etwas, was die anderen noch nicht tun. Das finden Sie zum Beispiel auch im alttestamentlichen Prophetentum. Der Prophet weiß schon etwas, was die anderen nicht wissen. Der Gläubige, als Gläubige strebt Edith Stein zur größeren Ehre Gottes und die Erfüllung des göttlichen Willens an. Sie sieht sich hier als eine Stellvertreterin aller Gläubigen vor Gott. Nicht, dass sie das in Hybris sagt, ich vertrete jetzt alle, sondern als Auftrag. Sie nimmt da ihre Stellvertretung wahr für die Kirche vor Gott. Sie bietet also in ihrem Lebensopfer ihr Leben und Sterben an, Zitat, zu seiner, nämlich der göttlichen Ehre und Verherrlichung für alle Anliegen des heiligsten Herzens Jesu und Marias und der heiligen Kirche. Die Stellvertretung ist eine umfassende an der Stelle. Sie tut schon etwas, was andere noch nicht tun. Das tut sie auch als Staatsbürgerin, sollte man nicht vermuten, ist aber so. Gerade dadurch, dass sie ein Schon vollzieht, nämlich die Sühne für die Fehler des deutschen Volkes, tritt sie stellvertretend. Auch da bietet sie ihr Leben an, nämlich als Sühneopfer für das Volk der Täter, dem sie sich eben auch zugehörig weiß, ihrer Staatsangehörigkeit entsprechend. Als Deutsche konkret steht sie also ein mit ihrer Sühne für die Taten ihrer Nation. Also wenn es darum geht, ne, wo ist der Sühnegedanke bei Edith Stein, dann ist der da ganz stark auch verankert. Das wird häufig vergessen, wenn man über die Sühne bei ihr spricht. Sie sieht sich auch in einer gewissen Stellvertretung im Hinblick auf den Karmel. Natürlich kann jede Ordensgemeinschaft in ihrem Ordensgeist noch weiter wachsen und sie versucht schon zu tun und schon zu erbitten, was ihrer Gemeinschaft noch nicht zugekommen ist. Schließlich steht die Jüdin, und das ist der prekärste Punkt natürlich, schon ein für den Glauben an den Messias, den ihr Volk nicht oder eben nicht in dieser Weise lebt. Ich tue schon etwas, was die anderen noch nicht tun. Denn die Messias-Erwartung des jüdischen Volkes sieht anders aus. Die ist erst am Ende der Zeiten. Wer dann nachher von den beiden Gruppen den Messias wirklich erkennen wird? Wir, die wir die Messias-Erwartung schon einmal erfüllt sehen, oder das Judentum, das noch seinen Messias sucht? Das ist eine Frage, die müssen wir Gott vorlegen. Das ist nämlich offen. Diese Spannung zwischen dem Schon und noch nicht bringt sie in den Gedanken wiederum der Sühne, aber jetzt der stellvertretenden Sühne. Zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes im Hinblick auf das noch nicht Unglauben an den Messias, nicht genereller Unglaube, das ist nicht gemeint, das wird immer wieder falsch gedeutet, an das noch nicht Eingetretensein des Messias-Glaubens, das noch nicht Erfülltsein des Messias-Glaubens, und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme. Das ist ganz klar, das noch nicht, des Judentums, was sie als Schon erlebt. Also sie erfährt für sich, mir ist das Schon gegeben und ich gebe mich hin, damit das auch für mein Volk Wirklichkeit wird. Schließlich sagt sie auch ganz konkret, für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die mir Gott gegeben hat, dass keiner von ihnen verloren gehe. Es ist der Versuch einer Vermittlung, der sich hier andeutet. Konkret wird das in ihrer letzten Hingabe in Auschwitz. Auf dem Weg dorthin bezeugt sie dieses berühmte Unterwegs ad Orientem, unterwegs zum Osten. Zum Osten war die offizielle Bezeichnung für Auschwitz. Im Lager Westerbork habe ich neulich in einem Film entdeckt. Das wusste ich nicht, aber das ist so. Sie wusste also, dass es nach Auschwitz geht und sie schreibt es aber Latein, denn das heißt unterwegs zur Auferstehung. Die Einswerdung, auch das ist Teil der Eucharistie. Ich merke gerade, ich muss gucken, dass ich dadurch durchkomme. Es gibt viele Stufen der Einswerdung bei Edith Stein und die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Es geht um die unmittelbare Gottgeborgenheit. Das Spannende bei diesen Stufen der Einswerdung, wenn Sie das mal nachlesen in Edith Steins Texten, ist, dass die Texte, die vor einer ersten Einswerdung mit Gott sprechen, in der Geborgenheit oder auch das Ruhen in Gott, das sind Texte, die hat sie schon 1916 bis 1918 geschrieben, Bindestrich, vor ihrer Taufe. Das ist sehr spannend, dass jemand sich da, ne, das schon so sagen kann. Es gibt bei Edith Stein so etwas wie die Begierdetaufe, ne, kann man glaube ich sagen. Also das heißt eine tiefe Gotteserfahrung, bevor eigentlich das Gefäß der Taufe vorhanden war. Das heißt, sie hat sich schon da auf Gott ausgerichtet. Das Wohnen in Gott und Gottes im Menschen. Hier sehen wir wieder eine interessante Erweiterung des Eucharistiegedankens. Nicht nur Gott wohnt in mir, sondern ich wohne in Gott. Wir können allerdings, sagt sie, gar wohl diese Wohnung bauen, nicht zwar, indem wir von Gott etwas nehmen oder ihm etwas hinzusetzen, das können wir nicht, sondern indem wir uns selbst etwas nehmen und hinzufügen, das heißt, indem wir das wegnehmen, was der Gottesbegegnung entgegensteht und hinzufügen, was uns für die Gottesbegegnung öffnet. Die liebende Hingabe an Gott in der mystischen Vermählung ist das Tiefste, was der Mensch erreichen kann. Aber, und das ist da auch wichtig, in dem Moment, wo die Seele ganz eins ist mit Gott, ist sie nicht in sich selber absorbiert, sondern macht genau das Gegenteil. Die geht nach außen. Wir haben eben diesen strengen Satz gehört, ne? Diese Strenge, dann muss man und sonst ist man da kalten Herzens. Das ist genau diese Unruhe eines Menschen, der Gott schon erfahren hat in der ganzen Tiefe und der es fast nicht aushält, dass viele andere das nicht haben. Der das gar nicht aushalten kann, dass diese Diskrepanz zwischen dem Gott, der seinen Menschen sucht, so und diesem Menschen, der das einfach nicht begreift, dass Gott ihn sucht, dass die sie richtig aufgeregt hat. Ne? Das Hinausgehen, hinausgedrängt werden des Mystikers, das kennen wir von ganz vielen Mystikern, zum Beispiel eben gerade auch von Teresa von Avila, die Edith Stein ja gelesen hat, die rausgeht und die alle möglichen Anstrengungen macht, um die Menschen zu Gott zu führen. In einem eucharistischen Gedicht finden wir nochmal diese Einswerdung. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den meinen und deine Seele eint sich mit der meinen. Ich bin nicht mehr, was ich einst war. Du kommst und gehst. Doch bleibt zurück die Saat, die du gesät zu künftiger Herrlichkeit, verborgen in dem Leib von Staub. Es bleibt ein Glanz des Himmels in der Seele. Es bleibt ein tiefes Leuchten in den Augen, ein Schweben in der Stimme Klang. Es bleibt das Band, das Herz mit Herz verbindet, der Lebensstrom, der aus dem Deinen quillt und jedes Glied belebt. Wie wunderbar sind deiner Liebe Wunder, wir staunen nur und stammeln und verstummen, weil Geist und Wort versagt. Diese Einswerdung hinterlässt bei Edith Stein das, was dann der Begriff Eucharistein sagt, nämlich Danksagung. Eucharistie ist Danksagung. Dank ist eine der tiefsten Grundhaltungen im Leben Edith Steins, die Dankbarkeit für das, was sie im Leben bekommt. Sie sagt es einmal in echt, meine Grundstimmung, seit ich hier bin, ist Dankbarkeit. Ich habe kein anderes Verlangen, als dass an mir und durch mich Gottes Wille geschehe. Bei ihm steht es, wie lange er mich hier lässt und was dann kommt. Das ist vor Auschwitz. In manibus tuis sortes mea. In deine Hände begebe ich mich. Da ist alles gut aufgehoben. Aber viel Gebet ist nötig, um in jeder Lage treu zu bleiben. Erst recht für die vielen, die Härteres zu tragen haben als ich und nicht so verankert sind im Ewigen. Darum bin ich herzlich dankbar allen, die helfen. Wieder, das ist bei Edith Stein das Schöne, sie ist schwebt, ne? Das merken Sie manchmal in geistigen Höhen so hoch, dass wir sie schier nicht mehr erreichen können. Und dann kommt sie wieder runter auf die Erde. Sie ist dankbar allen, die helfen, ganz konkret. Dankbarkeit ist keine Kleinigkeit. Wer dankbar ist, sagt nämlich, dass er anderer bedarf. Wer dankbar ist, sagt, dass er Gottes bedarf. Der kann es nicht aus sich selber. Wir modernen Menschen sind meistens so gestrickt, dass wir denken, wir kriegen alles selber hin. Nicht wahr? Das ist nicht so. Ich habe einmal eine junge Frau begleitet, die ein ziemliches Schicksal hinter sich hatte und ihr ganzes Leben umkrempeln musste. Sie war ein Jahr im Ausland, kam zurück, hat alles aufgeräumt und hat nachher gesagt, das Schöne an meinem neu gewonnenen Leben ist, ich habe eine andere Grundhaltung und das ist Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit des Wissens um die eigenen Lebensbrüche und doch beschenkt sein mit einer so großen Gnade, dass das Leben schlussendlich gelingt, das ist genau Edith Steins Dankbarkeit. Ein abschließendes Zitat, ich gebe ihr das Schlusswort. So sind auch meine Betrachtungen keine hohen Geistesflüge. Fragen wir uns, ob das wirklich so ist. Sondern meist sehr bescheiden und einfach. Das Beste daran ist die Dankbarkeit dafür, dass mir dieser Platz als irdische Heimat geschenkt ist. Vielen Dank.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag, den wir von Professor Dr. Claudia Wolf beim Eucharistischen Kongress in Köln aufgenommen haben. Eucharistie im Leben und Denken der heiligen Edith Stein. Wenn Sie den Vortrag noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite unter www.horeb.org. Können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Dass Sie immer mehr aus der Eucharistie leben können, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.